die Ukraine Schauplatz im machtpolitischen Konflikt zwischen den USA, EU auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite mit Herrn Reinhard Lauterbach, den ich sehr herzlich begrüße. Er kommt von sehr weit her. Er hat seinen Wohnsitz nämlich in Polen. Fährt über Berlin nach München. Das ist eine weite Strecke. Wir freuen uns, dass er zu uns gekommen ist, zu diesem, denke ich, doch sehr wichtigen Thema. Wenn man nur die Leitmedien liest, hier in der Bundesrepublik, erfährt man ja relativ wenig über die wirklichen Verhältnisse und die wirkliche Situation in der Ukraine, sondern vor allen Dingen, was über die Propaganda der Regierung, die von den Leitmedien nachgebetet wird. Und Rainer Lauterbach ist wirklich ein Experte, der kennt sich sehr gut aus. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die in 14 Tagen stattfinden wird, wird der Ukraine-Konflikt und das, was die NATO betreibt, eine wesentliche Rolle spielen. Das, auch von daher ist diese Veranstaltung heute, denke ich, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass wir uns alle bei den Protesten gegen die NATO-Sicherheitskonferenz sehen, auch mit entsprechenden Losungen und Plakaten gegen diesen Konfrontationskurs, den Deutschland, die EU und die NATO gegen Russland in Gang gesetzt hat.
Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich innerhalb so kurzer Zeit zum zweiten Mal schon in München reden kann. Ja, mein Buch versucht so ein bisschen zu erklären, warum es in der Ukraine zu diesem westlich geförderten, aber eben nicht westlich erfundenen Machtwechsel hat kommen können. Wenn wir uns das erstes Mal fragen, warum interessiert sich der Westen eigentlich so für die Ukraine? Da muss man natürlich sagen, dieses Interesse ist ziemlich alt. Es ist nämlich ungefähr so alt, wie im 20. Jahrhundert es Kriege zwischen Russland und seinen westlichen Nachbarn gegeben hat. Einer der ersten, das Thema aufgeworfen hat, ist ein englischer Geopolitiker namens Harold Mackinder vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hat eine Theorie vom sogenannten Heartland aufgestellt. Das Wort bezeichnet den europäisch-asiatischen Kontinent oder den asiatischen Kontinent mit seinem westlichen Wurmfortsatz namens Europa. Und dieser Engländer hat eben festgestellt, dass das britische Empire, wenn es bestehen bleiben will, sich bemühen muss, dieses Territorium zu kontrollieren. Eine Strategie, die dann später, oder ein Gedanke, der dann später in den 90ern von einem gewissen Zbigniew Brzezinski, über den ich gleich noch ein paar Worte sagen werde, wieder aufgenommen worden ist. Zwischendurch aber bekam die Ukraine zwei Sorten von Freunden. Die einen Ukraine-Freunde waren die Behörden der österreich-ungarischen Doppelmonarchie, die in ihrem Teil der Ukraine, also der heutigen Westukraine und Südwestukraine, im 19. Jahrhundert den ukrainischen Nationalismus zu fördern begonnen haben, weil sie in ihm ein Gegengewicht sahen gegen die polnische Bevölkerung dort. Die Polen waren seit dem späten 18. Jahrhundert bei allen europäischen absolutistischen Monarchien sehr verdächtig als Leute, die ständig irgendwelche Aufstände anzettelten. Österreich hatte nun dadurch, dass es sich an der ersten polnischen Teilung 1772 beteiligt hatte, auch einen Teil von diesem Polen bekommen. Der ging ungefähr von Krakau im Westen bis in die Gegend von, ja, damals hat es Stanisławów geheißen, heute heißt es Iwano-Frankivsk. Das ist ungefähr 200 Kilometer östlich von Lemberg. Lemberg heißt heute Lviv. Ich bitte um Verzeihung, ich werde wahrscheinlich in meinem Vortrag, weil ich live rede, die Begriffe gelegentlich für alternativ verwenden. Gemeint ist diese Stadt in der Westukraine, die touristisch gesehen schönste der Ukraine übrigens, die von den Ukrainern gerne als ihr Tor nach Europa und auch als Beweis genommen wird, dass sie zu Europa gehörten. Dieses Territorium kam also damals zu Österreich im späten 18. Jahrhundert und war zunächst einmal vom Standpunkt Wiens aus gesehen eine vollkommen rückständige Provinz. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war die durchschnittliche Lebenserwartung in Galizien 29 Jahre. Die Leute sind an allen möglichen Krankheiten gestorben, wie die Fliegen, Tuberkulose, Kindbettfieber und so weiter und so weiter. Die Auswanderung nach Amerika war enorm, weil ein Großteil des Bodens von polnischen Großgrundbesitzern beherrscht wurde, während die Ukrainer als kleine Bauern auf winzigen, oftmals nur ein oder zwei Hektar großen Höfen enorme Mühe hatten, ihre Existenz zu fristen. Im Zuge der Modernisierungsbestrebungen im 19. Jahrhundert, ja, kamen dann aber eben auch in die Ukraine österreichische Volksschulen. Langsam stieg die Zahl derjenigen, die eine Elementarbildung erhielten. Und der ukrainische Nationalismus wurde, wie gesagt, als unter dem, damals sagte man noch nicht Ukrainer, damals hießen die Ukrainer noch Ruthenen in der österreichischen Verwaltungssprache. Die wurden durchaus gefördert, die bekamen gewisse Autonomierechte, die hatten auch ihre eigenen Abgeordneten im Wiener Reichsrat. Und der erste große ukrainische Nationalhistoriker, Michail Hruschewski, Professor an der Universität in Lemberg und hat seine sozusagen unrussische oder antirussische ukrainische Nationalhistoriografie eben dort an dieser kaiserlich-königlichen österreichischen Universität entwickelt. Und er hat sich auch während des Ersten Weltkrieges breitschlagen lassen, Propagandabroschüren über die ukrainische Frage in österreichischen Verlagen zu veröffentlichen. Das ist der eine Punkt, das ist also sozusagen die eine Quelle der modernen europäischen Ukraine-Freundlichkeit. Das Bemühen der österreichischen Bürokratie, die Nationalitätenkonflikte in ihrem Reich auszubalancieren, indem man die Nationen gegeneinander ausspielte. Der zweite Faktor war ein Mann namens Paul Rohrbach, ein Baltendeutscher, der im Ersten Weltkrieg die sogenannte Orangentheorie entwickelte. Rohrbach war damals in einer Stabsabteilung des Auswärtigen Amtes in Berlin tätig, die sich Gedanken darüber machte, wie man Russland politisch bekämpfen könnte, nicht nur militärisch. Und da fiel ihm auf, dass Russland eben ein multinationales Imperium war. Und seine Überlegung war, diese Nationen eben auch, die nicht-russischen Nationen gegen Russland aufzuwiegeln, aufzuhetzen, aufzubringen. Das hat er in einer regen Publikationstätigkeit vorgetragen, bis dahin, dass Anfang 1919 der amerikanische Außenminister der damaligen Zeit sich zu der Bemerkung verstiegen hat, die Ukraine sei ja sowieso eine Erfindung des deutschen Generalstabs. Da merkt man, dass es manchmal ein Fehler sein kann, Freunde zu haben, die hinterher ihre Kriege verlieren. Das war nämlich ein Argument, weswegen bei den Pariser Friedensverhandlungen die Westalliierten, die Bedingungen diktiert haben, die polnischen Forderungen weitestgehend erfüllt haben, weil Polen kannte man. Polen war überall bekannt als das Opfer der polnischen Teilungen des späten 18. Jahrhunderts. Die Ukraine kannte man nicht. Es war gerade aus amerikanischer Perspektive ein Land irgendwo, da wo die Bären und die armen jüdischen Einwanderer herkamen. Es war ja sowieso eigentlich überhaupt kein Land, es war ein Territorium, zum damaligen Zeitpunkt zumindest. Am Ende des Ersten Weltkrieges konkurrierten im österreichischen Teil der Ukraine plötzlich zwei Nationalbewegungen um dasselbe Territorium. Das eine waren die Polen, das andere waren die Ukrainer. Ich war vor ein paar Tagen in Krakau in einer Ausstellung über den Mythos Galizien. Die haben das ganz schön gemacht. Die haben nebeneinander an eine Wand gehängt die polnische Unabhängigkeitsproklamation vom 30. Oktober 1918 und die ukrainische vom 1. November. Beide beanspruchten dasselbe Territorium. Man sieht aber auch sehr deutlich sozusagen den unterschiedlichen Organisationsgrad dieser beiden Nationalbewegungen. Die Polen hatten auf ihrer Proklamation relativ präzise Angaben dazu, wer sich mit welcher Frage wohin wenden kann, wann da also die ersten polnischen Beamten erscheinen, wenn es Versorgungsprobleme gibt, bitte denen nicht anrufen, Telefon war noch nicht so verbreitet, aber jedenfalls sich an den wenden und so weiter. Die ukrainische Proklamation begann mit den Worten, ich übersetze jetzt aus dem Gedächtnis, aus dem Ukrainischen, mit großer Freude, liebe Landsleute, melden wir euch eure Befreiung von der Fremdherrschaft. Ja, also man merkt daran schon, ein Volk, das erst über seine Befreiung informiert werden muss, mit dessen politischer Selbstorganisation, kann es noch nicht sehr weit her gewesen sein. Dementsprechend haben die Ukrainer den Bürgerkrieg gegen die Polen in der Westukraine verloren. Der dauerte ungefähr ein halbes Jahr, aber Mitte 1919 war die Sache entschieden. Die Nationalukrainer haben einige Jahre später auch im russischen Bürgerkrieg gegen die Rote Armee verloren. Und weil Polen 1919 glaubte, seinerseits die Ukraine erobern zu müssen, und damit in Krieg gegen die Sowjetunion gelangte, ein Krieg, der letzten Endes für die Sowjetunion verloren ging, wurde die Ukraine oder das Territorium der Ukraine, sie war immer noch kein Staat, geteilt, 1921 im Frieden von Riga. Der Westteil gelangte an Polen, der Ostteil entlang einem Flüsschen namens Brutsch, das kein Mensch hier kennt und auch nicht zu kennen braucht. Man sieht es kaum, wenn man im Gelände ist. Es ist wirklich ein unbedeutendes Flüsschen. Der Ostteil davon gelangte an die Sowjetunion. Und von da an bis 1939 hatten beide Teile eigentlich völlig unterschiedliche Geschichten. Ich überspringe das jetzt, weil ich hier kein historisches Seminar halten will. Ich weise nur auf ein Argument hin, das ich daraus ziehe. Wie gesagt, die Ukraine ist historisch gesehen sehr heterogen und sie ist zu dem Territorium, das wir heute kennen, erst zusammengefügt worden im Herbst 1939, als sich die Sowjetunion im Gefolge des Hitler-Stalin-Paktes diejenigen Gebiete Ostpolens, die sie 21 im Frieden von Riga an Polen verloren hatte, wiederholte. Erst seitdem gibt es die Ukraine als Staat, denn diese Gebiete wurden der bereits dann bestehenden ukrainischen Sowjetrepublik angeschlossen und behielten aber trotzdem ihre politische, kulturelle Unterschiedlichkeit bei. Ich überspringe jetzt erst einmal hier das Kapitel der Verbindung zwischen den ukrainischen Nationalisten und der deutschen Abwehr in den 20er und in den 30er Jahren. Ich überspringe auch, weil das relativ lange dauern würde, die Zusammenarbeit oder das etwas dialektische Kooperationsverhältnis zwischen den ukrainischen Nationalisten und der deutschen Wehrmacht. Wenn die sowjetische Propaganda die Ukrainer als Werkzeuge Hitlers darstellt, ist das nur die halbe Wahrheit. Die Ukrainer haben von sich aus durchaus ihre eigene Agenda gehabt und hatten allerdings die Illusion, dass Hitler-Deutschland, das gerade ganz Europa erobert hatte, mit ihnen irgendwie auf partnerschaftlicher Basis umgehen würde. Das ist nicht der Fall gewesen. Dieser Konflikt wurde manifest, nachdem die Ukrainer eigenmächtig Ende Juni 1941 die Stadt in Lemberg, die Stadt war kaum von der Wehrmacht erobert, eine Staatsproklamation vornahmen einer unabhängigen Ukraine. Dieses Staatsgebilde sollte zwar im Verbund mit Deutschland tätig sein und es fielen dort heiße Treueschwüre gegenüber dem Führer des Großdeutschen Reiches, aber das war im deutschen Programm für die Herrschaft in Osteuropa nicht vorgesehen. Man hat Stepan Bandera, den Führer der ukrainischen Nationalisten, zunächst mal ultimativ aufgefordert, diese Proklamation zurückzunehmen. Das hat Bandera nicht getan. Daraufhin ist er von den Nazis festgenommen worden und ungefähr 3 Jahre lang im KZ Sachsenhausen in einem Sondertrakt festgehalten worden, in einer Art von Hausarrest. Also auf ukrainischer Seite wird gerne behauptet, Bandera sei ja von den Nazis inhaftiert gewesen und deswegen sei klar, dass er ein Gegner gewesen sei und deswegen sei die Sache mit der Kollaboration falsch. Ganz so ist es nicht. Bandera bekam dort in Sachsenhausen in diesem Trakt Besuch von seiner Ehefrau, er bekam Besuch von anderen Politikern seiner OUN und er wurde im Herbst 1944 von den Nazis freigelassen. Warum ließen sie ihn in diesem Zeitpunkt frei? Einfach deswegen, weil bis zu diesem Zeitpunkt die Rote Armee bereits die Westukraine zurückerobert hatte. Mit anderen Worten, sich die Aktivitäten der OUN, der ukrainischen Nationalisten, nicht mehr gegen die Deutschen richten konnten, aus rein praktischen Gründen, die waren nämlich nicht mehr da. An dieser Stelle haben die Nazis ihn dann freigelassen und haben ihm auch, als die Sache endgültig schlecht für sie ausging, Papiere in den Westen verschafft, sodass er dann im Herbst 1945 in München sich dem amerikanischen Geheimdienst andienen konnte. Und er hat dann hier noch bis 1959, als er ermordet wurde, den Untergrundkampf seiner Organisation gegen die Sowjetunion geleitet. Ich überspringe das jetzt alles und komme jetzt sozusagen mit einem Schlag ans Ende der Sowjetunion. Da wurde die Ukraine nicht plötzlich wieder interessant für den Westen. Zunächst mal deutete eigentlich nichts darauf hin. Im Juni 1991 war George Bush der Ältere zunächst in Moskau und dann in Kiew und hat vor dem dortigen Parlament eine Rede gehalten, in der die Ukrainer ausdrücklich vor, wie er sagte, selbstmörderischem Nationalismus gewarnt hat. Diese Rede ist heute in der Literatur als die sogenannte Chicken-Kiew-Rede bekannt und gilt als Beispiel heftigen politischen Versagens. Warum? Auch Bush hatte natürlich keine Glaskugel und konnte nicht wissen, dass wenige Wochen später der Augustputsch 91 ausbrechen würde und dass damit die Sowjetunion innerhalb weniger Tage im Grunde als Struktur zusammenbrechen würde. Und in diesem ganzen Durcheinander meldete sich jetzt plötzlich Zbigniew Brzeziński zu Wort. Zbigniew Brzeziński ist ein einflussreicher amerikanischer Politologieprofessor und Geostratege. Unter Carter war er in den 70er Jahren eine Weile nationaler Sicherheitsberater. Vorher und nachher trieb er sich halt auch im Politikberatungsgeschäft um. Brzeziński ist ein Mann, der im Grunde eine einzige Obsession hat, nämlich die Feindschaft gegenüber Russland. Ich habe vor einigen Wochen in einem Buch, das ein österreichischer Kollege über den Ukraine-Konflikt geschrieben hat, ein Interview gelesen mit dem amerikanischen Botschafter, der um diese Zeit in Moskau war. Und der wurde dann eben auch von dem Kollegen befragt, ja, wie es denn hielte mit den Theorien von Brzeziński. Und der Mann sagte wegwerfend, ach wissen Sie, Zbyk ist Pole und die Polen können auf Russland nicht rational gucken. Man fragt sich, warum amerikanische Diplomaten auf solche Gedanken immer erst kommen, wenn sie im Ruhestand sind. Dieser Brzeziński jedenfalls sah nun also seine Stunde gekommen und entwickelte die Theorie, dass nun die USA als Sieger im Kalten Krieg sich um die Kontrolle Eurasiens bemühen müssten. Er begründete das damit, dass der eurasische Kontinent, das Heartland von Mackinder vom Anfang des Jahrhunderts, nicht nur die größten mineralischen Rohstoffvorräte der Welt beinhalte, sondern auch die meisten Menschen. Ein potenziell riesiges Industriepotenzial. Er hat damals noch nicht so sehr China im Auge gehabt, sondern vor allen Dingen Deutschland und Westeuropa. Und deswegen dürften die USA es auf gar keinen Fall darauf ankommen lassen, dass die Länder Eurasiens sich vereinten, sondern es müsse immer dafür sorgen, dass Russland isoliert werde. Und in dieser Strategie nahm die Ukraine für Brzeziński eine Schlüsselrolle ein. Warum? Aus drei Gründen. Erstens ihre Bevölkerungszahl. Das waren zum Beginn der Unabhängigkeit noch 52 Millionen. Heute sind es noch 44, wenn ich es richtig gelesen habe. Zweitens ein erhebliches industrielles Potenzial, das im Wesentlichen in der Sowjetzeit entstanden ist und das heute noch irgendwie im Grunde stark verflochten ist mit Russland oder jedenfalls war bis vor dem Beginn dieses Konfliktes. Und drittens, und das ist ein ganz interessantes Argument vom Brzeziński, drittens seien die Ukrainer den Russen kulturell und religiös so nahe, dass eine Wiedervereinigung zwischen der Ukraine und Russland ohne größere Hindernisse zu bewerkstelligen wäre. Das ist Brzeziński, O-Ton. Natürlich kommt daraus dann sofort die Schlussfolgerung, also müssen wir alles tun, um dies zu verhindern, um eine solche Wiederannäherung zu verhindern. Und wenn ich Ihnen dann sage, dass der Hoffernsehsender des Euromaidan, Romatske Telebatschinja, Bürgerfernsehen heißt es auf Deutsch, liest sich also so ein bisschen wie freies Radio, ist aber was ganz anderes, dass dieser Sender zu einem großen Teil von der amerikanischen Botschaft in Kiew finanziert wird und dass er in seinem Statut stehen hat, dass die Sendesprache ukrainisch ist, sodass man dort, also selbst wenn man wollte, gar keinen russischen Beitrag absetzen könnte, dann merken Sie schon, wo diese Geschichte hingeht. Der erste Versuch, jetzt die Ukraine sozusagen zu drehen, denn, ach so, das will ich vielleicht vorher noch sagen, die Ukraine, die 91 in die Unabhängigkeit gegangen ist, war ein Land, das kulturell nicht einheitlich war. Wir hatten, grob gesagt, den russischsprachigen Osten und Süden und wir hatten den ukrainischsprachigen Westen und teilweise die Mitte des Landes. Und viele Leute waren zweisprachig und sahen darin auch gar kein großes Problem. Bis auf die Nationalisten aus Lemberg und Umgebung, die sich in den Kopf gesetzt hatten, sie müssten die Ukraine nun also zum monoethnischen ukrainischen Staat machen. Ein Großteil der Bevölkerung sah das aber nicht so. Und auch ein Großteil der Politik der ersten vier Präsidenten, Krawczuk, Kutschma, Juschenko und Janukowitsch, haben im Grunde verstanden, dass sie in ihrer Kultur- und Geschichtspolitik eine gewisse Balance halten müssen zwischen dem Osten und dem Westen des Landes. Vielleicht wundert sich jemand, dass ich auch Juschenko in diese Reihe einbeziehe. Aber Juschenko ist zwar ein Mann, der versucht hat, die ukrainische Geschichtspolitik in Richtung Bandera und in Richtung Nationalismus umzupolen. Und viele der heutigen Führer der heutigen Regierung und des Euromaidan hatten vorher schon in seiner Regierung gearbeitet. Aber er hat zum Beispiel auch nach anderthalb Jahren gemerkt, dass er gegen den Osten des Landes nicht anregieren kann und hat deswegen Janukowitsch, seinen, wie man denken sollte, Todfeind, trotzdem als Ministerpräsident in die Regierung berufen. Und das war genau eben dieses Spiel, dieser ständige, schwebende Kompromiss, der die ukrainische Politik eben auch zwischen Moskau auf der einen Seite und Brüssel-Washington auf der anderen Seite in der Schwebe hielt. Die ukrainische Politiksprache hat dafür das Wörtchen multivektoriell erfunden. Das bedeutete in der Praxis aber nichts anderes, als dass die Ukraine versucht hat, sich von beiden Seiten sponsern zu lassen. Von den Russen mit billigem Gas, von den Amerikanern und von den Europäern mit Vorzugskrediten. Und eine Weile, die ersten ungefähr 20 Jahre, haben auch beide Seiten diesem Spiel zugeschaut. Die Russen wussten natürlich genau, dass ihr Gas, das sie zu Freundschaftspreisen an die Ukraine liefern, hinterher von Leuten wie Julia Timoschenko geklaut und auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft oder reexportiert wird. Und die Amerikaner waren auch ganz gut orientiert über das Ausmaß der Korruption unter allen übrigens ukrainischen Regierungen. Kravchuk unter Kutschma, unter Juschenko und dann unter Janukowitsch auch. Sie haben gelegentlich interveniert, wenn es ein Politiker allzu dolle getrieben hat, zum Beispiel Pavlo Lazarenko, ein kurzzeitiger Ministerpräsident in den 90er Jahren. Der hat von allen Investoren 50% der Investitionssumme als Provision verlangt. Und dann kam an einen Investor, der kam aus Amerika und der hatte gute politische Connections und hat sich beschwert. Und daraufhin ist der amerikanische Botschafter zu Kutschma gegangen und hat gesagt, diesen Mann wollen wir nicht mehr als Regierungschef sehen. Und Kutschma, der seinerseits um gute Beziehungen zu den USA bemüht war, um nämlich seine eigene Bereicherung nicht toleriert zu bekommen, hat dann diesen Lazarenko auch fallen gelassen. Und die Nummer zwei des Clans von Lazarenko war eben Julia Wladimirovna Timoschenko, wie sie damals noch hieß. Und damals noch nicht mit Zopf, sondern eine Brünette in schicken europäischen Maskkostüms. Und die hat in dem Moment, wo ihr politischer Patron weggefallen ist, eine 180-Grad-Wendung zu machen versucht und sich fortan als Sauberfrau aufgespielt. Man muss aber wirklich wissen, dass sie bis zum Hals selber in denselben Korruptionsschemata drinsteckt, die sie hinterher vorgeblich bekämpft hat. Und das ist der wesentliche Grund, weswegen auch ihr Comeback nach dem Euromaidan sehr gemäßigt ausgefallen ist. Ihre Partei hat mit 5,5%, glaube ich, von allen im Parlament vertretenen Parteien entschieden das schlechteste Ergebnis erzielt. Also diese Frau ist nun tatsächlich inzwischen verbraucht. Dass die Orange Revolution von Juschenko dann doch wieder in irgendwelchen faulen Kompromissen endete und eben doch nicht die eindeutige Anlehnung der Ukraine an die westlichen Bündnisse mit sich brachte, muss etliche Leute auch im Westen frustriert haben. Und sie müssen daraus den Schluss gezogen haben, beim nächsten Mal richtig sozusagen gleich Fakten zu schaffen und diese Kompromisse auszuschließen. Vor diesem Hintergrund, ich sage gleich noch ein Argument, wie ich darauf komme, dass das so gewesen ist. Aber vor diesem Hintergrund lässt sich vieles erklären, was den Euromaidan anders macht als die Machtwechsel in der Ukraine zuvor. Wesentlich gewaltsamer. Diesmal haben die Demonstranten auf dem Unabhängigkeitsplatz sich von Anfang an bewaffnet. Der rechte Sektor als paramilitärische Truppe ist 3 Tage nach dem Beginn der Proteste in Kiew ins Leben gerufen worden, als Zusammenschluss einiger kleinerer, militanter, faschistischer Organisationen mit Namen wie Dreizack von Stepan Bandera, Weißer Hammer und die letzte hieß Patriot der Ukraine. Das war ein Verein, der angeblich der Verbundenheit zwischen Armee und Bevölkerung dienen sollte, de facto aber einfach dadurch die Gelegenheit bekam, auf Truppenübungsplätzen paramilitärisches Training zu veranstalten und der deswegen einfach über Kader verfügte, die zum Straßenkampf und zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei in der Lage waren. Ja, wie komme ich darauf, dass da offensichtlich eine Strategie der Spannung vorgeherrscht hat? Ich war im Mai letzten Jahres in Kiew auf dem Maidan. Da war schon nicht mehr sehr viel los und ein Zelt gab es aber da. Da stand drüber internationale Hundertschaft. Und da habe ich gedacht, das ist aber interessant. Da will ich doch mal wissen, was sind das denn für Leute? Und dann traf ich einen älteren Menschen, der gleich sagte, ja, er sei Amerikaner, ukrainischstämmiger Amerikaner. Und er sei jetzt schon 2 Jahre im Lande. Und das sei jetzt hier der 4. Umsturzversuch, den sie gegen Janukowitsch unternommen hätten. Die ersten 3 seien schiefgegangen, aber diesmal sehe es ja so aus, als würde es klappen. Der Mann war ganz gesprächig, war wohl auch schon ein bisschen angetüdelt und erzählte dann eben so, wie er da herumgefahren ist, wie sie versucht haben, Kampagnen gegen dies und gegen jenes zu machen. Zuletzt vor dem Euromaidan gab es eine Kampagne, weil in einer kleinen Polizeiwache in der Südukraine Polizisten eine junge Frau vergewaltigt hatten. Das hat aber nicht so richtig gezogen als politisches Thema, sondern gezogen hat dann eben die Ablehnung des EU-Assoziierungsabkommens durch Janukowitsch im November 2013. Was ist an diesem Abkommen, was hat da drin gestanden und warum konnte das plötzlich so einen Zündstoff entwickeln? Drin gestanden hat, dass die Ukraine sich wirtschaftlich, rechtlich und auch politisch an die EU anpasst. Das Abkommen hat von der Ukraine verlangt, praktisch ihre gesamte Gesetzgebung umzuwerfen und den sogenannten Acquis Communautaire zu übernehmen, also dass diese ganzen Millionen von Seiten europäischer Richtlinien bis hin zur Richtlinie über die Krümmung von Salatgurken. Er verlangte auch, dass alle möglichen technischen Standards europäisch gemacht werden und das hieß gleichzeitig, dass sie eben inkompatibel werden mit den GOST-Standards, die aus sowjetischer Zeit üblich waren und die eben dafür sorgten, dass ukrainische Produkte normalerweise mit russischen kompatibel waren. Der dritte Punkt war, dass die Ukraine mit diesem Assoziierungsabkommen ausdrücklich verpflichtet wurde, sich auch militärisch an europäischen Militärmissionen zu beteiligen, ohne Mitspracherecht wohlgemerkt, denn sie ist ja nur assoziiert. Und diesem allem stand Janukowitsch eigentlich auch ganz offen gegenüber. Die Sache ist dann letzten Endes daran gescheitert, dass die EU gesagt hat, wir wollen, dass du dich entscheidest. Entweder wir oder die Zollunion mit Russland, also was jetzt seit Anfang des Jahres Eurasische Union heißt. Das hört sich erstmal ziemlich logisch an, denn jede Zollunion besteht aus denen, die drin sind und denen, die draußen sind. Die EU besteht auch aus denen, die drin sind und denen, die draußen sind. Die drinnen können per Schengen-Ausweis von Lissabon bis Helsinki fahren, ohne ein einziges Mal was vorzuzeigen. Die draußen brauchen Visa. Das hört sich also erstmal ganz logisch an, dass die EU diese Alternative aufgebaut hat. Das Problem ist aber, dass diese Alternative nicht auf die ukrainische Realität passte. Warum? Weil die ukrainische Volkswirtschaft ungefähr in gleichem Umfang nach Russland exportierte und in die EU. Jeweils ein Drittel ungefähr, das letzte Drittel ging auf Märkte in der dritten Welt, in Asien und Südamerika und sonst wohin. Das bedeutete aber, dass jede Entscheidung, die Janukowitsch gefällt hätte, automatisch mit schweren wirtschaftlichen Einbußen verbunden gewesen wäre. Da könnte man noch sagen, na gut, einen muss es treffen. Es hätte aber zweitens praktisch ausschließlich die Region der Ukraine getroffen, aus der Janukowitsch selber kam, die Ostukraine, und in der er auch eben sein Wählerpotenzial hatte. Ja, das Donbass und die Industriegebiete am unteren Dnieper, von Dniepropetrovsk über Saporoschje bis runter nach Kolajew. Und das bedeutete, dass diese Aufforderung der EU für Janukowitsch persönlich die Aufforderung war zum kontrollierten Suizid, zum politischen Suizid. Sie müssen sich das vorstellen, die Industriestruktur in diesen Industriegebieten in der Ost- und Südukraine ist sehr oft noch sehr monopolistisch. Das heißt, es gibt Städte, große Städte, die im Grunde von einem einzigen Unternehmen abhängig sind, wo es Zehntausende von Arbeitsplätzen gibt und an dem Unternehmen hängen dann auch die Kindergärten dran und die Polikliniken, also das ganze soziale Leben der Stadt. Und die sollen jetzt plötzlich von ihrem wichtigsten Absatzmarkt abgeschnitten werden. Das ist erstens ziemlich gegen die ökonomische Vernunft und es würde natürlich zweitens auch bedeuten, dass dann die Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren und das bedeutet, dass sie unzufrieden werden mit der Regierung, die ihnen das eingebrockt hat. Und an der Stelle hat dann bei Janukowitsch offensichtlich der politische Überlebensinstinkt gesiegt und er hat gesagt, nö, das möchte ich so dann doch nicht. Er hat dann bei der EU gebeten, diese Geschichte, die Entscheidung aufzuschieben, damit er noch mit Russland verhandeln kann. Er hat auch vorgeschlagen, vielleicht, dass die EU, Russland und die Ukraine zu dritt über eine Lösung verhandeln sollen. Das hat die EU entrüstet zurückgewiesen, nach dem Motto, wir verhandeln mit der Ukraine und nicht mit Moskau. Was haben die Russen damit zu tun? Jetzt kommt die EU selber und sagt, man sollte vielleicht mit Moskau über irgendwelche Integrationsdreier verhandeln, aber das tun sie erst, nachdem das Kind bereits im Brunnen ist und der Schaden passiert ist. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den mir vor einiger Zeit mal auf einer Konferenz der ehemalige EU-Erweiterungskommissar Verheugen erzählt hat. der sagte, das Abkommen sei im Grunde schon 2011 unterschriftsreif fertig gewesen. Dann habe sich aber die Merkel die Geschichte mit der Befreiung von Timoschenko aus der Untersuchungshaft in den Kopf gesetzt und habe immer neue Forderungen an die Ukraine jetzt hinsichtlich ihres internen Gewaltmonopols, ja, ihrer Justiz gestellt. Und deswegen sei die Sache immer wieder in die Länge gezogen worden. Also der Verheugen war, es war im November 13, als ich den getroffen habe, der war als Mensch, der durchaus diese Assoziation der Ukrainer an die EU befürwortete, einfach stinksauer, dass Angela Merkel also hier einen fertigen Deal, der die Ukraine in den westlichen Einflussbereich hineingezogen hätte. Darüber gab es überhaupt keinen Dissens. Durch ihr Beharren auf der Causa Timoschenko der EU sozusagen diese Sache verbaselt hätte. Ja, als das bekannt wurde, dass Janukowitsch aus Gründen, die ich gerade geschildert habe, gebeten hat, diese Assoziierung zu verschieben, kamen relativ schnell Demonstranten auf den Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Die Legende lautet, dass ein junger Online-Journalist namens Mustafa Nayem auf seinem Facebook-Konto gepostet habe, ich gehe auf den Maidan, wer kommt mit? Und dann seien innerhalb weniger Stunden 5000 Leute gekommen und dies sei der Beginn dieser Protestbewegung gewesen. Ganz so dürfte es auch hier nicht gewesen sein, denn es kamen sehr schnell Ausrüstungsgegenstände auf den Maidan für das Zeltstädtchen, was da entstand. Es war ja tiefer Winter. Jetzt nicht unbedingt aus dem privaten Keller oder von der privaten Datscha des Ukrainers finden. Ja? Also die Bolleröfchen, die man bei uns so von Stahlarbeiterstreiks kennt, diese militärischen Zelte, eine relativ gut entwickelte Infrastruktur, die innerhalb weniger Tage dort aufgebaut wurde. Das bedeutet, dass offensichtlich eben auch es da einen planerischen Vorlauf gegeben hatte, um diesen Zündstoff auszunutzen. Damit das aber alles zu Zündstoff wird, muss man sich ja noch erklären, was denn eigentlich die Ukrainer von der EU wollen. Warum, oder diejenigen Ukrainer, die da demonstriert haben, warum fanden die denn die EU so gut? Ich denke, der erste Punkt, warum die Europäische Union in der Ukraine so einen guten Ruf hat, ist ganz banal, dass die meisten Ukrainer sie gar nicht kennen. Die Ukraine hat nämlich nach der Orangen Revolution die Visumspflicht für die EU-Bürger aufgehoben. Sie brauchen heute nur noch einen Reisepass, wenn sie nach Kiew fliegen müssen, aber kein Visum. Hingegen die EU verlangt bis heute Visa und selbst im Zusammenhang mit der Assoziierung hat sie diese Visapflicht nicht aufgehoben, sondern nur versprochen, die Visavergabe zu vereinfachen. Der Hintergrund des Ganzen ist natürlich Flüchtlingsabwehr. Man will verhindern, dass irgendwelche Flüchtlinge über die damals relativ offene ukrainisch-russische Grenze in die Ukraine kommen und dann von der Ukraine über die nächste offene Grenze nach Polen und von da nach Deutschland und so weiter und so weiter. Das sind so diese Fantasien deutscher und westeuropäischer Migrationspolitiker. Aber Tatsache ist, es ist für Ukrainer nach wie vor relativ schwierig, in die EU zu kommen. Der zweite Punkt, muss man gar nicht bestreiten, das Lebensniveau in der EU ist tatsächlich um Grade höher als in der Ukraine. Das Lohnniveau unterscheidet sich von Deutschland ungefähr um den Faktor 1 zu 10. Gegenüber Polen, wo sehr viele Ukrainer leben, immer noch um den Faktor 1 zu 4. Und vor diesem Hintergrund sind alle Klagen über unseren Niedriglohnsektor und Hartz IV und wie schlimm bei uns mit den Arbeitslosen umgegangen wird, gegenüber den Ukrainern von keiner besonderen Wirkung. Weil es gibt Millionen von Ukrainern, die arbeiten und nicht mal das kriegen, was man bei uns als Hartz IV bekommt. Also der Durchschnittslohn in der Ukraine betrug vor der massiven Abwertung der Landeswährung im Verfolg des Maidan und des Krieges jetzt ungefähr 150 bis 200 Euro. Inzwischen ist er wahrscheinlich noch weiter gesunken. Ich habe jetzt keine neueren Statistiken im Kopf, aber das Gefälle ist enorm. Das heißt, selbst ein Job im Niedriglohn in EU-Europa ist immer noch etwas, wovon viele Ukrainerinnen und Ukrainer träumen. Der zweite Punkt ist, es gibt eine erhebliche Zahl, man sagt ungefähr 2 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer, die in EU-Europa trotzdem arbeiten. Die kommen irgendwie rein, machen in Polen Saisonarbeit in der Landwirtschaft. Es gibt viele Ukrainerinnen, die zum Beispiel in Warschau oder Krakau die Kinder des polnischen Bürgertums betreuen, während die beiden Eltern Geld verdienen. Andere pflegen in Italien alte Leute. Also sie machen ungefähr das, was in Deutschland die polnischen Migranten machen oder über lange Jahre gemacht haben. Inzwischen haben sich ja die Bedingungen für Polen in Deutschland geändert, zu deren Gunsten. All diese Jobs machen in Polen die Ukrainer. Und weil sie dort eben mehr Geld verdienen als in der Ukraine, erscheint für sie die EU erstmal als ein Land, wo man sozusagen mit anständiger Arbeit einen Lebensunterhalt verdienen kann. Und da sie Teile des Geldes eben nach Hause schicken, um ihre Familien zu unterstützen, ihren Kindern ein Studium zu ermöglichen und so weiter, transportiert sich eben auch dieses positive Bild von der EU. Es gibt aber noch einen Punkt, der nicht zu vernachlässigen ist. Westeuropa gilt als Ort des sogenannten normalen Lebens. Mit normalem Leben ist gemeint, dass es eine funktionierende zivilrechtliche Rechtsordnung gibt, ja, dass also Verträge normalerweise eingehalten werden und dass es auch keine Schwierigkeit gibt, wenn ein Arbeiter nicht bezahlt wird, dass er vor Gericht geht und seinen Lohnanspruch bestätigt bekommt. Und es ist in Deutschland und in EU-Europa nicht die Regel, dass dann der Arbeitgeber mit einem Umschlag zu dem Richter geht, dem Richter ein bisschen Bargeld über den Tisch schiebt und dann der Richter einen Paragraphen findet, weswegen der Lohn doch nicht gezahlt werden muss. Dies alles ist in der Ukraine leider über lange Jahre gang und gäbe gewesen. Und das bringt mich auf den vierten Punkt, weswegen einfach die EU in der Ukraine so idealisiert wird. Die enorme Korruption, die in der Ukraine seit der Unabhängigkeit immer geherrscht hat und die unter Janukowitsch auf wirklich traurige Spitzenwerte auch gestiegen ist. Mit anderen Worten, es gab für die ukrainische Bevölkerung sehr gute Gründe, sich gegen dieses Janukowitsch-Regime zu wenden. Und jetzt kommt mein Aber. Aber sie haben es gleichzeitig auf eine sehr spezifische Art und Weise getan, nämlich auf eine sehr nationalistische Art und Weise. Alles, was ich gesagt habe, ja, als Befund über die Ukraine genommen, heißt, es ist ein Land, in dem man nicht leben kann, in dem man die Beamten schmieren muss, in dem man für saubere Bettwäsche im Krankenhaus extra bezahlen muss, in dem man für das Examen in der Schule oder an der Uni bezahlen muss, für die Baugenehmigung sowieso. Irgendwann vor Neujahr kommt die Feuerwehr vorbei und verlangt eine Spende, weil sonst kommt nämlich kurz danach eine Prüfung und plötzlich findet in ihrer Firma irgendwie jemand Brandschutzmängel und so weiter und so weiter. All diese Zustände stellen ja eigentlich der Ukraine das Zeugnis aus, dass sie wirklich nicht das Land ist, in dem man als normaler Mensch gerne lebt. Trotzdem waren diese Proteste von Anfang an unter ukrainischen Nationalfahnen und damit implizit nationalistisch. Und dieser Nationalismus war auch nicht nur implizit, sondern er wurde sehr schnell explizit. Als nämlich die Leute auf dem Maidan standen, im November, Dezember, da ist es kalt und dann mussten sie sich wärmen und dann haben sie angefangen zu hopsen. Und im Hopsen schrien sie, wer nicht hopst, ist ein Moskowiter. Kto nie skacze, tot Moskal. Und an der Stelle ist die Sache jetzt schon wirklich, wie ich finde, ziemlich jenseits von Gut und Böse. Denn da wird mit einem im Grunde lächerlichen Ritual ein Ausgrenzungsmechanismus vollzogen. Ja? Also nationale Gemeinschaft oder Gemeinschaft ist ganz einfach zu haben, suggeriert dieses Ritual im Namen der Nation. Und indem man einen Feind definiert, nämlich den bösen Moskowiter. Und auf dieser nationalistischen Grundströmung ist zu verstehen, dass eben erhebliche Teile der Bevölkerung der West- und Zentralukraine auf dem Maidan sehr schnell dann auch über die Forderungen nach Ratifizierung dieses EU-Abkommens hinausgegangen sind und den Sturz der Regierung Janukowitsch verlangt haben. Gleichzeitig war zu diesem Zeitpunkt die Ausstrahlung der Bewegung in den Osten und Süden der Ukraine minimal. Es hat mehrfach Versuche gegeben, der Herrschaften Klitschko, Yatsenyuk und so weiter zum Generalstreik gegen Janukowitsch aufzurufen und eine Aufforderung, die sich zwangsläufig an die Industriegebiete im Osten und Süden richtete. Und auf diese Aufforderung ist nichts, aber nichts passiert. Das Einzige, was so genannt wurde, war, dass kurz vor Jahresende einige Bürgermeister in der Westukraine ihre beschäftigt in unbezahlten Sonderurlaub geschickt haben, um ihre eigenen Budgets zu sanieren, was in der Ukraine nicht selten ist, nur dass es diesmal Generalstreik gegen Janukowitsch genannt wurde. Und das war eigentlich so bis Mitte Januar. Zu diesem Zeitpunkt waren die Proteste dabei, zu ermüden, abzuflauen. Das liegt auch daran, dass zwischen Neujahr und Mitte Januar in allen orthodoxen Ländern im Grunde so eine Zeit kollektiven Winterschlafs herrscht, zwischen Neujahr und dem sogenannten alten neuen Jahr, was am 15. Januar stattfindet. Und da muss eben jemand in der Führung des Maidan beschlossen haben, dass jetzt die nächste Eskalationsstufe gezündet werden muss. Und das passierte am 19. Januar, also jetzt vor etwas mehr als einem Jahr. Da ist nämlich erstmals dieser rechte Sektor durch Militanz gegen die Polizei in Erscheinung getreten. Die Leute waren von Anfang an ziemlich gut ausgerüstet mit Eisenstangen, mit Molotow-Cocktails. Ich habe hinterher im Mai auf dem Kreschatik, auf der Maidanstraße da in Kiew, eine selbstgemachte Ausstellung dieser Leute gesehen, wo sie auch selbstgemachte Waffen gezeigt haben, einschließlich sogenannter Volksgranatwerfer, wo dann ganz stolz dran stand, dass aus diesem Rohr Brandsetzer über eine Distanz von 200 Metern verschossen worden sind. Das heißt, da wurde auch von Seiten der Demonstranten die militante Auseinandersetzung mit der Staatsmacht gesucht. Während die Polizei sich eigentlich anfangs im Wesentlichen darauf beschränkte, das Regierungsviertel zu verteidigen, wenn diese rechten Demonstranten es stürmen wollten. Irgendwann Mitte Februar hat dann offensichtlich jemand in der Regierung gesagt, dass nun also doch mit dem Spuk auf dem Maidan es ein Ende haben müsste. Dann gab es einen Versuch, diesen Maidan zu räumen. Der war sehr gewaltsam. Damals gab es die ersten Toten. Die Polizei hat den Sturm dann nach der Hälfte abgebrochen, genau wie sie vorher schon mehrere Versuche, die Demonstrationen gewaltsam aufzulösen. Also aber eben im Rahmen dessen, was in Westeuropa auch üblich ist bei Demonstrationsauflösungen. Also es gab da noch keinen Schusswaffengebrauch, auch immer auf halbem Wege abgebrochen hat. Kann man sich ja auch fragen, was soll das denn? Ja, ich mache mich jetzt ungern als Linker zum Polizeistrategen, aber man muss eigentlich, wenn man eine Sache mal anfängt, dann soll man sich auch zusehen, dass man sie zu Ende bringt und so mittendrin aufhören. Das macht nur böses Blut. Man hat Bilder von verletzten Demonstranten, die dann um die Welt gehen, die böses Blut geben. Und hat aber trotzdem das politische Ziel, mit dem der Polizeieinsatz ja veranstaltet worden ist, überhaupt nicht erreicht. Und da das mehrfach passiert ist, muss man vermuten, dass es innerhalb des Apparats Leute gegeben hat, die schon damals Janukowitsch sabotiert haben. Die Frage ist, wer ist das gewesen? Meine Vermutung, das waren Teile der Oligarchie, denen es ganz recht war, Janukowitsch einen Dämpfer zu verpassen. Denn Janukowitsch war unter den Oligarchen der Ukraine ein Newcomer. Der hatte relativ klein angefangen und hatte sich offensichtlich das Ziel gesetzt, in seiner Amtszeit auch persönlich reich zu werden. Er tat es aber in einer Situation, als der Markt bereits verteilt war. Das bedeutet, seine Bereicherung musste zwangsläufig Teilen der Oligarchie auf die Füße treten, geschäftlich. Und da haben offensichtlich einige Leute gesagt, dass es nicht schaden kann, diesem Mann einen Dämpfer zu verpassen und dafür eben auch seine Gegner zu unterstützen. Es gibt einige Oligarchen, von denen hat man ziemlich früh gewusst, dass sie den Maidan unterstützen. Poroschenko gehört dazu. Auch dieser Igor Kolomoyskyj, der jetzt Gouverneur von Dnipropetrovsk ist und im Übrigen sich mit Poroschenko derzeit einen liebevollen wirtschaftlichen Kleinkrieg liefert. Darüber kann ich vielleicht nachher noch ein paar Takte erzählen. Und diese Leute haben ganz offensichtlich auch nicht nur den Maidan selbst unterstützt, sondern sie haben auch ihren Einfluss genutzt, um seine Bekämpfung zu verhindern. Anders kann ich mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass die Polizei nicht die Hauptangriffsachse dieser rechten Demonstranten in einer Zeit, in der Dauerfrost herrschte, nicht einfach durch Wasserwerferbeschuss zu einer Eisbahn gemacht hat, wo einfach niemand mehr hätte laufen können. Das wäre relativ einfach und relativ gewaltfrei gegangen, sollte aber offensichtlich nicht passieren. Frage, warum? Gut, der Rest ist Geschichte. Die Ereignisse kulminierten zwischen dem 18. und dem 22. Februar des letzten Jahres. Erst erschienen noch die Herrschaften Steinmeier, Sikorski und Fabius, um Janukowitsch zu einem ausgehandelten Machtwechsel zu überreden. Janukowitsch stimmte dem nach einigem Zögern zu. Und diese Einigung wurde kurz darauf zu Altpapier gemacht, weil nämlich der Maidan sich an diese Abmachung nicht hielt. Und dazu gibt es jetzt ein interessantes Detail. Am 22. Februar, der Machtwechsel in Kiew war gerade passiert, fand im State Department in Washington eine Pressekonferenz statt. Da wollten amerikanische Journalisten von der Sprecherin des Außenministeriums wissen, während dieses ganzen Schlamassels da gemacht hätten, ob sie da Bystander gewesen seien, also ob sie da auf der Reservebank gesessen hätten. Ich will jetzt gar nicht groß kommentieren, was das für ein Standpunkt ist hinsichtlich der inneren Verhältnisse anderer Länder. Jedenfalls sagte diese Sprecherin, nein, das sei überhaupt nicht so gewesen. Der amerikanische Botschafter in Kiew habe in den ganzen Tagen der Krise in stündlichem Telefonkontakt mit den Führern des Maidan gestanden. So, jetzt kann man sich denken, dass sie da nicht übers Wetter geredet haben werden. Das heißt, ich vermute stark, dass dieser Sturm der militanten Maidan-Kämpfer auf das Regierungsviertel mit amerikanischer Rückendeckung stattfand und dass er natürlich auch das Ziel hatte, die EU, die dieses Kompromisspapier ausgehandelt hatte, nachdem sie sich damit eingemischt hatte, ganz gezielt auch wieder auszumischen aus dem Konflikt. Das heißt, da wurde einfach sehr schnell eine Machtfrage geklärt, die Frau Newland vom amerikanischen Außenministerium in einem Telefongespräch von Anfang Februar mit diesem Botschafter in dem berühmten Fuck the EU-Gespräch auch schon gesagt hatte, Klitschko soll das nicht machen, Yats should do it, also Yats ist Yatsenyuk. Genau so ist es bekanntlich passiert. Und der Westen hat dann diesen Staatsstreich, ein Staatsstreich war es, sehr schnell anerkannt. Warum war es ein Staatsstreich? Wie komme ich auf das Urteil? Weil die Amtsenthebung Janukowitschs in keiner Verfassung der Ukraine in der Form vorgesehen war, wie sie stattgefunden hat. Weder in der Verfassung, die noch galt, noch in der Verfassung, die es eingeführt werden sollte, auf Wunsch der Maidan-Parteien. Da sind einfach Fakten geschaffen worden und die nächsten Fakten, die diese neue Mehrheit im Parlament zusammengesetzt, zum guten Teil übrigens auch aus Abtrünnigen der vorherigen Regierungspartei, die einfach gemerkt haben, woher jetzt der Wind weht und die mit den stärksten Bataillonen gegangen sind, die diese neue Mehrheit in den nächsten Tagen geschaffen hat. Das erste war das Kassieren eines relativ liberalen Sprachengesetzes, das überall dort, wo 20% der Bevölkerung zum Beispiel russischsprachig sind, das Russische de facto als zweite Amtssprache zuließ. Ein paar Tage später, am Donnerstag, nach dem Machtwechsel, der Machtwechsel war am Sonntag, am Donnerstag forderten etliche Abgeordnete der Vaterlandspartei von Julia Timoschenko, das Stationierungsabkommen mit Russland über die Krimhäfen zu kündigen. Und an der Stelle glaube ich, dass in Moskau diverse rote Lampen angegangen sind und damit ein Prozess in Gang gesetzt worden ist, der dann innerhalb eines Monats zum Seitenwechsel oder zur Übernahme der Krim durch Moskau geführt hat. Denn Sewastopol ist für Russland strategisch von enormer Bedeutung, nicht nur als Stützpunkt der Schwarzmeerflotte, die die Südflanke Russlands von der maritimen Seite her abdecken soll, sondern auch als Heimatbasis der russischen Flottille im Mittelmeer. Wenn die Ukraine dieses Abkommen einseitig gekündigt hätte, widerrechtlich wäre das gewesen, denn dieses Abkommen hatte gar keine Kündigungsklausel. Wenn sie das getan hätte, hätten die Russen im Grunde auch keine andere Wahl gehabt, als Sewastopol militärisch zu besetzen oder ihre Flotte nach Murmansk abzuziehen. Wir wissen, wie es ausgegangen ist, dass dieser Seitenwechsel der Krim mit großen Mehrheiten in zwei Referenden bestätigt worden ist, dem ersten über die Loslösung von der Ukraine und dem zweiten über den Übergang in den Bestand der Russischen Föderation, hat allerdings unter anderem mit Dingen zu tun, über die man in der deutschen Presse sehr wenig lesen kann. Nämlich mit Ausschreitungen rechtsradikaler Maidan-Kämpfer gegenüber Angehörigen der anderen politischen Option. Janukowitsch hatte lange Zeit gedacht, er könnte den Maidan aussitzen, hat aber dann doch über die Partei der Region ein paar Mal seine Leute zusammentrommeln lassen, nach Kiew fahren und gegen den Maidan demonstrieren lassen. Diese Demonstrationen wirkten ziemlich matt und bestellt und waren es wahrscheinlich auch. Jedenfalls ist es Ende Januar mehrfach vorgekommen, dass Maidan-Kämpfer, die inzwischen noch außerhalb von Kiew aktiv waren, heimkehrende Demonstranten der Partei der Regionen überfallen haben. Es gibt einen Fall, da wurde die Buskolonne gestoppt, das waren Leute von der Krim. Die mussten aussteigen, bekamen mitten im Schnee ihre Schuhe abgenommen, angeblich für die Bedürfnisse der Maidan-Kämpfer, und mussten dann 2 Stunden lang durch Schnee und Glasscherben laufen und die ukrainische Nationalhymne singen. Dann durften sie wieder auf Socken in den Bus und bekamen mitgegeben, und zu euch kommen wir demnächst auch noch. Sie können sich vorstellen, welche Reaktionen das im Publikum auf der Krim erweckt hat. Ne? Sodass sich also die großen Mehrheiten für den Anschluss an Russland in der Krim eigentlich nicht bezweifle. Zumal auch die Krim die einzige Region der Ukraine war, die tatsächlich mehrheitlich von ethnischen Russen oder von Leuten bewohnt war, die sich als ethnische Russen bezeichnen, nicht nur als russischsprachige Ukrainer wie der Großteil sonst. Die Krim war aber auch der einzige Ort, wo sozusagen dieser Coup den Russen gelungen ist. Wenn man ihnen unterstellt, dass sie nicht nur die Krim von der Ukraine hätten losreißen wollen, sondern auch noch den ganzen Osten, muss man sagen, dass ihnen dies eher nicht gelungen ist. Schon im Donbass gab es nur ungefähr 30% nach Umfragen, die den Anschluss an Russland wollten, aber es gab ungefähr 70%, die für eine größere Autonomie der Region waren. Kiew hätte wahrscheinlich das Donbass durchaus im eigenen Land halten können, wenn es bei Zeit auf diese Autonomiebestrebungen eingegangen wäre. Aber das wollten die neuen Machthaber in Kiew nicht. Sie träumten genau von der einheitlichen, der ethnisch reinen Ukraine und ließen sich eben auf keinerlei solche Verfassungskompromisse ein. Und danach erst im April begann die Besetzung öffentlicher Gebäude auch in der Ostukraine. die zunächst mal auch nichts anderes waren als Kopien von Aktionsformen des Euromaidan aus dem Januar in der Westukraine. Das wäre also auch alles im Prinzip noch sozusagen auffangbar gewesen, aber es war in Kiew nicht gewollt, wahrscheinlich war es auch in den USA nicht gewollt. Und dann eskalierte der Krieg sehr schnell. Es ist eine interessante Frage, wer hinter diesem Aufstand im Donbass steht. Es wird immer gesagt, ja, das sind irgendwelche russischen Truppen. Nur ist bisher Kiew und auch die NATO den dokumentarischen Beweis hierfür schuldig geblieben. Meine Vermutung ist, dass es doch eine sehr starke lokale Komponente gibt unter diesen Aufständischen, auch unter den Leuten, die in den Milizen kämpfen. Das wird übrigens auch immer wieder bestätigt von ukrainischen Zeugen, die zum Beispiel im Rahmen von Gefangenenaustauschen zurückkehren. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen auf der Webseite von Radio Liberty, also diesem amerikanischen Propagandasender, den Bericht gelesen eines ukrainischen Journalisten, der mehrere Monate in der Republik Lugansk gefangen gehalten wurde und der sehr deutlich gesagt hat, dass 90% der Kämpfer der Milizen in diesem Gebiet sind örtliche Bergleute. Man sieht es übrigens auch daran, dass die Zahlenschätzungen über die zahlenmäßige Stärke dieser Milizen konstant wachsen. Im Sommer war so der Stand, der Diskussionsstand, dass es ungefähr 25.000 wären, darunter angeblich 10.000 Russen, behauptete Kiew. Die jüngste Schätzung ist, dass es 35.000 gewesen wären. Das heißt, dieser Krieg hat trotz aller Entbehrungen und Zerstörungen, die er mit sich gebracht hat, nicht dazu geführt, dass diese Milizen geschwächt worden wären, sondern sie haben anscheinend im Gegenteil noch weiteren Zulauf. Einen Zulauf, den sie am Anfang durchaus nicht hatten. Es gibt aus dem Frühling und Sommer des vergangenen Jahres eine ganze Menge von Statements von Anführern dieser Milizen, die die Männer aufgefordert haben, gefälligst nicht nach Russland zu fliehen, sondern sich in die Milizen einzureihen. Und einige davon, zum Beispiel dieser Igor Strelkov, dieser angebliche Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes, der eine Weile da Verteidigungsminister in Donetsk gewesen ist, der hat sich darüber sehr enttäuscht geäußert. Inzwischen hat sich das offensichtlich doch so geändert, dass also da der Zustrom weitergegangen ist. Es gibt sicherlich auch sehr viele Freiwillige aus Russland, Freiwillige, die teilweise auch sicherlich aus etwas trüben Quellen kommen, zum Beispiel diese Kosaken, die man hier und da sieht. Das sind nun wirklich Leute mit ziemlich mittelalterlichen gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Die verschaffen sich Autorität, indem sie auf den Straßen der Städte, die sie kontrollieren, öffentlich Prügelstrafen vollstrecken und bezeichnen Putin als ihren Herrn und Zaren. Andere Leute kommen aus dem allgemeinen nationalistischen russischen Milieu. Ja, es gab im Sommer einen russischen Ethnografen, einen Wissenschaftler, der eine Weile als Freiwilliger bei der Miliz in Lugansk gekämpft hat und der hat geblockt und hat unter anderem dort eine interessante Beobachtung notiert, nämlich dass die örtlichen Freiwilligen fast alle über 40 seien, das heißt noch aus der Generation kämen, die noch in der Sowjetunion politisch sozialisiert worden sei, der also sozusagen dieser politische Bezugsrahmen noch präsent war, während die jüngere Generation, die also bereits in der unabhängigen Ukraine sozialisiert wurde, den Milizen weitgehend ferngeblieben sei. Das finde ich eine interessante Beobachtung. Meiner Ansicht nach bedeutet, dass wenn Russland den Traum geträumt haben sollte, sich diese Gebiete anzuschließen, dieser Traum ein ziemlich totgeborenes Kind war. Ich sage aber gleich danach, ich glaube nicht, dass Russland das macht, denn das Donbass nutzt Russlands überhaupt nichts. Es bringt ihm nicht mal einen Landzugang auf die Krim und das wäre noch sozusagen ein militärischer Vorteil. Wenn Russland das Donbass heute oder in der Zukunft übernehmen würde, weil es ihm einfach als ein Elendsgebiet irgendwie zufällt, um das man sich sowieso kümmern muss, dann hat es eine Art zerstörte, aber vorher auch schon sanierungsbedürftige und Schwerindustrie vor sich. Die Schwerindustrie des Donbass ist veraltet. Sie leidet, weil die Kohle aus großer Tiefe gefördert werden muss unter hohen Förderkosten, weswegen schon in der Sowjetunion im Donbass nichts mehr investiert worden ist. Und die Bergleute des Donbass haben im Grunde damit, dass sie sich in den späten 80ern entschieden haben, auch für die unabhängige Ukraine einzutreten, haben sie sich Zeit gekauft, um den Strukturwandel herumgedrückt, der wahrscheinlich ohnehin unausweichlich gewesen wäre. Jetzt kommt er halt in massierter Form. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie geht es jetzt weiter? Welche Situation haben wir jetzt? Wir haben de facto die Situation eines Krieges, dass das Donbass sich zu den Kiewer Konditionen wieder unter ukrainische Oberhoheit begibt, halte ich für ziemlich ausgeschlossen, weil auch die Bevölkerung dort, nachdem sie monatelang bombardiert worden ist, das wahrscheinlich einfach nicht will. Es gibt Anzeichen dafür, dass die politischen Führungen der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk in Absprache mit Moskau durchaus zu solchen Kompromissen mit der Ukraine bereit wären. Aber es gibt sehr wenig Anzeichen dafür, dass die Bevölkerung ihnen darin gerne folgen würde.